Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Markus-Evangelium. Heute mit Ruben Sommer.
Hi, herzlich willkommen zur heutigen Folge Markus-Evangelium. Heute geht es um Markus 1, 14 bis 15 und ich lese dir gleich den Text nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Mittendrin in einer kurzen, aber auch sehr tiefgründigen Passage des Markus-Evangeliums. In Vers 14 erzählt Markus, dass Jesus nach seiner Zeit in der Wüste nun wieder zurück in der römischen Provinz Galiläa ist. Dort spricht er entlang des See Genezareth in Fischersiedlungen wie Magdala oder Kapernaum zu den Menschen. In den anderthalb Monaten zwischen der Taufe von Jesus und seiner Rückkehr nach Galiläa wurde Johannes, ihr erinnert euch, der Großcousin von Jesus, der ihn damals im Jordan getauft hatte, vom jüdischen König Herodes Antipas verhaftet, der damals die Provinzen Galiläa und Perea regiert hatte. Der Grund für die Verhaftung von Johannes war ein Streit zwischen ihm und Herodes. Johannes kritisierte nämlich, dass Herodes eine Frau namens Herodias geheiratet hatte. Das Brisante an dieser Heirat war nicht, dass die beiden beinahe denselben Namen hatten, nein, sondern diese Frau, Herodias, war eigentlich mit dem Bruder von Herodes verheiratet. Herodes hat also einfach die Frau seines eigenen Bruders geheiratet und das war nach jüdischem Gesetz nicht erlaubt. Johannes kritisierte das und dafür wurde er verhaftet. Ja, crazy. Nun aber wieder zurück zu Jesus und dem, was er nach seiner Rückkehr in Galiläa unter den Leuten erzählt hat. In Vers 15 kommt Jesus nun endlich das erste Mal selbst bei Markus zu Wort und das, was er da sagt, das hat es in sich. Er sagt: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Ja, schön, aber was will Jesus uns damit sagen? Warum wählt er gerade diese Worte und was bedeuten sie heute für uns? Lasst uns gemeinsam dem in den nächsten Minuten auf die Spur kommen. Jesus beginnt mit: Die Zeit ist gekommen. Ja, aber was für eine Zeit denn? Zeit für ein Schläfchen oder Zeit fürs Mittagessen? Um besser zu verstehen, was Jesus hier sagt, müssen wir kurz einen Blick auf den ursprünglichen Bibeltext werfen. Denn der Text des Neuen Testaments, der wurde nicht auf Deutsch geschrieben, sondern ist ursprünglich eigentlich griechisch und wurde erst später im Mittelalter vom bekannten Reformator Martin Luther ins Deutsche übersetzt. Im ursprünglichen Bibeltext steht für das deutsche Wort Zeit der griechische Begriff Kairos. Anders als unsere deutsche Sprache kennt das Griechische zwei Wörter, um das Wort Zeit zu beschreiben. Die beiden griechischen Wörter für Zeit sind Chronos und Kairos. Chronos, davon leitet sich unser deutscher Begriff Chronologie ab, beschreibt einen durchgehenden oder mengenmäßigen Aspekt der Zeit. Das bedeutet, Chronos beschreibt die Zeit, die gemessen und gezählt werden kann. Es ist die Art von Zeit, wie wir sie in unserem Alltag erleben. Die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden oder die Zeitspanne, mit der man die Länge eines Ereignisses beschreibt. So zum Beispiel im Fußball, wenn Team A gegen Team B 90 Minuten lang Zeit hat, das Spiel für sich zu entscheiden. Kairos hingegen bezieht sich auf einen qualitativen Aspekt der Zeit. Kairos beschreibt den richtigen Augenblick, den entscheidenden Moment oder die günstige Gelegenheit. Kairos beschreibt den perfekten Zeitpunkt, an dem etwas geschehen sollte oder eine bestimmte Gelegenheit, die genutzt werden muss. Es geht mehr um den richtigen Moment als um den chronologischen Ablauf von Dingen. Im Kontext der Bibel beschreibt Kairos oft einen ganz besonderen Moment, in dem Gott eingreift und eine entscheidende oder bedeutende Wende geschieht. Was Jesus den Menschen in Galiläa also mitteilt, ist, dass ihnen eine entscheidende Wende, ein besonderer Moment bevorsteht, der ihnen von Gott geschenkt wird. Diese entscheidende Wende, der besondere Moment, von dem Jesus spricht, ist die Tatsache, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Ja, es steht in unmittelbarer Erwartung. Ja, aber was denn genau? Denn so viel sagen wie die Worte, das Reich Gottes ist nahe im ersten Moment scheint, so nichtssagend scheint es im zweiten Moment zu sein. Ja, und auch hier müssen wir genau hinschauen, wenn wir besser verstehen wollen, was Jesus mit Reich Gottes genau meint. Ja, was bedeutet Reich Gottes? Jesus spricht hier von der Basileia tou Theou. Das ist griechisch und im Deutschen wird es oft übersetzt mit Reich Gottes oder Herrschaft Gottes und manchmal auch Königherrschaft Gottes. Diese kleinen Unterschiede in den Übersetzungen, die zeigen uns zwei Dinge über das Reich Gottes. Zum einen geht es um etwas, das von Gott kommt, und zum anderen geht es darum, dass es Gott ist, der es regiert. Aber ist dieses Reich Gottes denn jetzt ein konkreter Ort, ein himmlisches Königreich, das wir uns irgendwann auf Erden vorstellen können, oder beschreibt Jesus eher eine Art Bewegung, die sich überall ausbreitet, wo Menschen Gott als ihren König oder ihren Herrscher anerkennen? Ja, um diese Frage zu verstehen, müssen wir uns die jüdische Welt anschauen, in die Jesus hineingesprochen hat. Die Menschen damals hatten bereits die Vorstellung, dass Gott im Verborgenen, in der unsichtbaren Welt, ein himmlisches Königreich regiert. Sie warteten darauf, dass dieses verborgene Reich durch einen von Gott gesandten Retter, den Messias, sichtbar wird. Für sie würde der Messias das Reich Gottes auf Erden errichten, sodass man es nun wirklich sehen und auch erleben kann. Mit dieser Vorstellung im Hintergrund verstehen wir vielleicht, warum Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Denn Jesus verkündet jetzt, dass dieses Reich Gottes, von dem die Menschen gehört haben und von dem sie auch glauben, dass es zumindest in der unsichtbaren Welt bereits existiert, jetzt plötzlich greifbar wird. Und das hier und jetzt. Das, was sie immer nur im Verborgenen vermutet haben, kommt direkt in ihre reale Gegenwart. Und das bringt uns zum Wort nahe. Denn Jesus sagt ja nicht nur, das Reich Gottes kommt, sondern er sagt, das Reich Gottes ist nahe, es ist greifbar. Im Alten Testament wurde dieser Begriff, dieses Nahe-Sein, oft benutzt, um den Kairos zu beschreiben. Den göttlichen Moment, von dem wir ja vorhin gesprochen haben, der alles verändert. Jesus macht deutlich, der Kairos, der ersehnte Zeitpunkt, ist nun da. Und Gott selbst handelt und führt die Geschichte zu einem entscheidenden Wendepunkt. In diesem Moment fordert Jesus die Menschen dazu auf, ihre Sichtweise zu ändern und ihm zu folgen. Und das sehen wir, wenn Jesus gleich im Anschluss sagt, kehrt um. Denn Jesus verkündet, dass die entscheidende Wende für die Welt unmittelbar bevorsteht. Den Menschen bietet sich eine einmalige Gelegenheit, ein echter Kairos eben, dieser entscheidende Moment, der ihnen die Chance gibt, selbst Teil dieses Geschehens zu werden. Jesus spricht vom Reich Gottes, das kommen und vor ihren Augen sichtbar werden wird. Und er möchte, dass die Menschen diesen Moment begreifen und auch jetzt handeln. Und deshalb ruft er sie zur Umkehr auf und sagt, kehrt um. Diese Aufforderung zur Umkehr, die ist ja nicht unbedingt jetzt etwas Neues, was uns hier im Johannesevangelium begegnet. Ja, Johannes hatte ja auch schon zur Umkehr aufgerufen, zu einer Rückkehr zu Gott und zur Vergebung der Sünden. Und auch Jesus lädt die Menschen dazu ein, diesen besonderen Moment zu nutzen, aber nicht nur, um sich die Sünden vergeben zu lassen, sondern auch, um Bürger zu werden von diesem Reich Gottes, das nun nahe herzugekommen ist oder herbeigekommen ist. Es ist ein Angebot, zu Gott zurückzukehren und Vergebung zu finden. Ja, und vielleicht klingt das auf den ersten Blick auch so ein bisschen wie ein strenger Appell, so eine Aufforderung, die eigenen Fehler endlich zuzugeben, ja, so Tabula Rasa zu machen, ja, mal richtig Rechnung zu tragen für das, was man alles so verbockt hat und wo man Mist gebaut hat und mal wirklich Licht in die dunklen Ecken zu werfen, da wo es nicht aufgeräumt ist, da wo es nicht geputzt ist und da wirklich mal alles zutage zu fördern. Aber dank Friedemann Schulz von Thun und seinem Kommunikationsquadrat, das euch vielleicht auch in der Schule, so wie mir, das ein oder andere Mal begegnet ist, wissen wir ja, dass jede Nachricht nicht nur eine Seite hat, sondern deren vier. Und was wir vielleicht im ersten Moment auf dem Appellohr hören, spricht Jesus eigentlich gar nicht auf dem Appell, sondern auf dem Beziehungsohr. Es ist eine Aussage auf der Beziehungsebene, wenn er sagt, kehrt um. Es ist kein Befehl, sondern eine liebevolle Einladung. Er lädt die Menschen ein, Teil von etwas ganz Neuem zu werden. Und im weiteren Verlauf des Markus-Evangeliums, da werden wir sehen, was diese Umkehr bei den Menschen bewirkt. Kranke werden gesund. Blinde können wieder sehen. Taube können hören. Gelähmte können wieder gehen. Zu Jesus umzukehren, bedeutet nicht, dass er Kontrolle ausüben will oder jemanden unterwerfen will. Nein, es ist eine Chance auf neue Freiheit. Jesus möchte den Menschen ein Leben in einem Reich schenken, das von Gott regiert wird. Ein Reich, in dem Frieden und Heilung herrscht, in dem Vergebung und Erneuerung möglich sind. Das ist die frohe Botschaft, die Jesus bringt. Diese gute Nachricht für alle, das Evangelium. Ja, und darauf sagt Jesus, glaubt diese gute Botschaft. Man könnte sagen, der Schlüssel, um diese Botschaft zu verstehen, diese Umkehr zu tun und dieses Reich Gottes zu finden, ist der Glaube. Das Vertrauen in das, was Jesus sagt. Wer sich aufmacht und glaubt, dass ein verborgenes Reich Gottes da ist, der wird es finden. Und wer es findet, bekommt die Chance zur Umkehr und zum Start in ein neues Leben. Das Einzige, was Jesus dafür voraussetzt, ist Glaube. Es ist wirklich nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bei Markus bedeutet Glaube jedoch nicht bloß ein blindes Fürwahrhalten von etwas, das man ja ohnehin nicht beweisen kann. Nein, Glaube bedeutet tiefes Vertrauen. Man könnte die Worte von Jesus auch so verstehen. Nicht glaubt dieser guten Botschaft, sondern vertraut dieser guten Botschaft. Vertrauen bedeutet hier, sich nicht an Zweifeln aufzuhalten, sondern an die Kraft Gottes zu glauben. Und dieses Vertrauen ist eng mit Hoffnung verbunden. Hoffnung auf das, was die Botschaft verspricht. Der Glaube richtet sich also auf das, was Gott noch tun wird, auf die Zukunft, in der das Reich Gottes von der unsichtbaren Wirklichkeit in die sichtbare übergehen wird. Dieser Glaube, dieses hoffnungsvolle Vertrauen, bezieht sich in beiden Fällen auf etwas, das noch unsichtbar ist. Das Reich Gottes, das in der himmlischen Welt bereits existiert, und das Reich, das auch hier auf der Erde durch Gottes Wirken sichtbar werden wird. Zunächst muss die Botschaft also geglaubt werden, weil Gottes Wirken noch nicht sichtbar ist. Doch im Verlauf des Markus-Evangeliums werden wir feststellen, dass sich dieses Vertrauen lohnt, dass es sich auszahlt, auf diese Botschaft zu hoffen, denn durch das, was Jesus tut, wird Gottes Wirken und damit Gottes Reich auf dieser Welt sichtbar. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Ja, so viel Bedeutung steckt also in einem einfachen Satz. Und dieser einfache Satz beschreibt genau das, was Jesus im Markus-Evangelium immer wieder zeigen wird. Dass Gott die Welt verändern will, dass sein verborgenes Reich offenbar werden wird und dass jeder, der sich nach einem neuen Leben sehnt, Teil dieses Reiches werden kann. Es ist ein Reich, das auf einem hoffnungsvollen Vertrauen ruht, auf dem Glauben daran, dass Gott das wahrmacht, was er in seiner guten Botschaft für alle, dem Evangelium, verspricht. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, aber was bedeutet das alles für mein eigenes Leben? Wenn das Reich Gottes durch Jesus jetzt nahe ist und es nur den Glauben, also dieses Vertrauen braucht, wie sieht das dann praktisch aus? Und woran würde ich denn erkennen, dass das Reich Gottes auch in meinem Leben für mich unmittelbar greifbar ist? Lass uns mal gemeinsam überlegen. Wo könntest du Vertrauen in das legen, was Gott für dich bereithält, selbst wenn es vielleicht noch nicht sichtbar ist? Gibt es in deinem Alltag Momente, in denen du lernen könntest, offen zu werden für Gottes Wirken? Momente, in denen du dich einfach mal nach diesem Jesus und der Kraft Gottes ausstrecken möchtest?